Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Im Wort Immobilienanlagen gibt es gar kein S, weit gefehlt. Denn ich begrüße euch heute zu einer spannenden Diskussion über soziale Nachhaltigkeit bei Immobilienanlagen. Es geht also um das S in ESG und über damit verbundene Chancen im Hinblick auf Immobilien. ESG hat sich auch in der Immobilienbranche zu einem zentralen Thema entwickelt. Besonders das E für Umwelt wird oft thematisiert, da Gebäude in der EU einen erheblichen Anteil am Energieverbrauch und an den CO2-Emissionen haben. Allein hier sehen wir in den kommenden Jahren bereits erhebliche Investitionsbedarfe. Doch in unserem heutigen Gespräch wollen wir den Fokus auf das S legen. Die sozialen Aspekte, die bei Immobilieninvestitionen eine immer wichtigere Rolle spielen. Mein Name ist Manuel Hubisch, ich bin Senior Manager im ZDB und über diese Fragen spreche ich in der heutigen Episode mit Dr. Dominik Stolz. Dominik ist Senior Associate bei GSK Stockmann, einer der führenden deutschen und internationalen Wirtschaftskanzleien. Lieber Dominik, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, hallo Manuel, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Dominik, wir haben bei vielen Projekten bei gemeinsamen Kunden und bei verschiedenen Veröffentlichungen schon zusammengearbeitet, kennen uns daher recht gut. Aber bitte stell dich und dein Fachgebiet doch auch mal unseren Hörerinnen und Hörern zuvor.
Ja, gerne, natürlich. Genau, ich bin Dominik, ich bin Anwalt bei GSK Stockmann. Wir sind eine von ja doch inzwischen relativ vielen Wirtschaftskanzleien, international auch tätig. Die Kanzlei hat momentan etwa 630 Mitarbeitende, davon ein bisschen über 250 Anwälte. Und ja, so unser Spezialgebiet, immer schon traditionell gesehen, ist so alles, was mit Immobilien zusammenhängt. Das ist so das traditionelle Hauptaugenmerk, was auch bis heute sich nicht jetzt eigentlich grundlegend geändert hat. Das andere ist, dass viele weitere Bereiche so ein bisschen dazugekommen sind und stärker sind. Also alles, was Gesellschaftsrecht betrifft, aber auch zum Beispiel, ja, das in dem Bereich ich auch tätig bin, also alles, was mit Finanzrecht, Finanzaufsichtsrecht, wir nennen das bei uns Banking und Finance zu tun hat. Und mein Fokus ist insbesondere hier eben auf das ganze Investmentaufsichtsrechts. Also ich betreue Kunden oder berate Kunden viel im Zusammenhang mit Investmentfonds, mit allem, was damit zusammenhängt, also die Auflegung, wenn es irgendwie um Asset Management, um Portfolio Management, alles in der Hinsicht geht, aber auch dann natürlich viel Korrespondenz mit der Aufsicht und dergleichen. Und da ist dann natürlich, das schließt so ein bisschen jetzt den Kreis, aufgrund dessen, dass es eben traditionell viel um Immobilien geht, auch ein relativ großer Fokus auf Immobilienfonds, nicht? So, und in den letzten, sagen wir mal gut, oder knapp 3 Jahren jetzt meiner Tätigkeit hier bei GSK Stockmann, habe ich so für mich den Bereich Nachhaltigkeit entdeckt. Bezieht sich natürlich viel auf das Schlagwort, was vielleicht der oder die eine oder andere, der uns jetzt zuhört, hier auch kennt, Sustainable Finance.
Genau, jetzt haben wir vorhin schon angesprochen, wir haben an verschiedenen Stellen schon in Projekten zusammengearbeitet, da auch in der Historie sehr oft zu dem Thema ökologische Nachhaltigkeit. Vielleicht da auch so als Einstieg für die heutigen Fragen, was bedeutet denn jetzt soziale Nachhaltigkeit bei Immobilienanlagen wirklich aus deiner Perspektive?
Ich sage immer so ganz gerne, soziale Nachhaltigkeit bedeutet eigentlich die Auswirkung einer Immobilie oder einer Immobilienanlage, wie du gesagt hast, auf die gesamte Gesellschaft mehr oder weniger zu betrachten, nicht? Die Bedürfnisse sozusagen der Menschen, die damit zu tun haben, das können ja zum Beispiel auch Nachbarn oder dergleichen sein, die mit in Betracht zu ziehen. Und Themen, vielleicht wenn ich das noch ausführen darf, Themen in sozialer Nachhaltigkeit sind dann aber recht vielfältig. Also es ist immer so ein bisschen das Objekt sich anschauen und dann die Auswirkungen auf das, was so drumherum ist, ne?
Das heißt also, du würdest sagen, so der Unterschied jetzt auch von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit liegt vielleicht auch sehr stark dran, dass man sich beim Ökologischen eher auf das Technische rund um das Objekt kümmert und beim Sozialen eher um das Drumherum, wie fügt sich das in die Gesellschaft ein, wie fügt sich auch eine Immobilie in die Umgebung ein, in der sie eigentlich besteht, oder?
Korrekt, also in die Umgebung auch auf, ja, ich meine, es gibt ja sowas wie das Schlagwort soziale Infrastruktur, wo man wirklich guckt, was ist eben im Umfeld einer Immobilie alles sonst noch vorhanden oder was kann man auch tun, um hier eben so eine Art, höheres Wohlbefinden zu schaffen, nicht? Und das würde man ja, wenn man sich nur auf das Objekt selbst bezieht, dann ist es ja gar nicht möglich. Und genau das ist aber eigentlich bei den Umweltkriterien, bei den ökologischen Kriterien der Fall. Also man kann ja nicht sagen, wenn ich mich jetzt um die CO2-Emissionen oder sowas darauf beziehe, dass ich irgendwie über das Objekt hinausschaue, weil da gibt's halt kaum. Es gibt noch so ein paar mittelbare Auswirkungen manchmal, wenn man sowas sagt wie wie kommen zum Beispiel die Mitarbeitenden in die Büros oder sowas. Klar, das sind dann auch ökologische Auswirkungen, die sich jetzt vielleicht nicht direkt auf das Objekt beziehen, aber sowas ist ja eigentlich die Ausnahme. Sondern hier schaut man wirklich auf das Objekt selbst und das ist eben bei den S-Kriterien gar nicht der Fall. Es gibt dann noch weitere Unterschiede, würde ich sagen, weil man natürlich vielleicht so ein bisschen auch sehen muss bei ökologischen Aspekten, ist es auch meistens so, dass man relativ starr auf einzelne, ich sag mal, ja, abgrenzbare Bereiche des Objektes oder auch der Objekthistorie abstellt. Wenn ich jetzt um soziale Fragen oder an soziale Aspekte denke, dann sehe ich eigentlich immer so den gesamten, wie sagt man immer so, Lebenszyklus einer Immobilie. Ne? Also ja. Es fängt an bei der Planung irgendwie, das ist dann sowas, was wir gerade schon gesagt haben, man schaut, wie sieht es mit Infrastruktur aus, was würde jetzt eben ein neues Objekt zum Beispiel auch für die Gemeinschaft oder für alles, was drumherum ist, bedeuten. Es zieht sich dann weiter, wenn man den Bau vielleicht konkret sich anschauen würde, da ist es dann oft so, dass man zum Beispiel guckt, ja, mit welchen Unternehmen arbeitet man hier zusammen, was haben die für Arbeitsbedingungen bei ihrer Belegschaft, wie sieht es hier mit der Lieferkette auch. Und es würde dann weitergehen nach, ich habe jetzt gesagt, Planung und Bau, genau, dann wäre sozusagen das nächste Step, sage ich mal, die Vermietung zum Beispiel. Ja, und so wird es dann weitergehen. Bei jedem Umbau wiederum die Frage, kann man nicht was dafür Barrierefreiheit tun? Kann man nicht hier irgendwie den Mietkomfort oder den Wohnkomfort steigern? All das für die Gesundheit was tun, irgendwie, wenn jetzt eine Sanierung ansteht oder sowas. All das sind eben Aspekte, wo man ganzheitlich so ein bisschen die einzelnen Themen zu beachten hat. Und wenn ich vielleicht noch einen allerletzten Unterschied vom ökologischen zum sozialen Kriterium herausstellen kann. Mir ist aufgefallen, dass bei den ökologischen Aspekten, die sind eigentlich ziemlich allgemein und die gelten mehr oder weniger, sagen wir mal, in Berlin, genauso wie in München oder auch in London wie in Paris oder selbst in Erding bei München, genauso wie in New York oder in Tokio. Man kann also immer sagen, wir können die CO2-Emissionen messen. Wir können irgendwie den Energiebedarf gut messen. Das ist alles mehr oder weniger gleich. Und das ist natürlich bei sozialen Kriterien schon ziemlich anders, wenn nicht sogar gänzlich anders. Weil du kannst nicht sagen, irgendwie der Mietpreis soll auf dem Land in Ostdeutschland irgendwie sich an dem gleichen messen, wie es in Manhattan der Fall sein wäre, oder?
Und jetzt sprichst du damit ja ganz viele Aspekte an, die, wenn man die hört, sagt, natürlich, das wäre extrem wichtig, die so zu berücksichtigen und macht absolut Sinn. Auf der anderen Seite wissen wir aber, wenn wir in die Branche schauen und wenn wir heute von großen Immobilienverwaltungsgesellschaften ausgehen, dass die natürlich auch vor entsprechende Herausforderungen stellt, diese Informationen und Daten zusammenzutragen, wenn da eben x Wohnblöcke in Städten bestehen und sich da ein Konzept zu überlegen, wie sie hier diese ganzen Aspekte auch systematisch berücksichtigen. Ist das dann auch so der Grund, warum in der Immobilienbranche bisher das S, also soziale Aspekte, weniger thematisiert sind, obwohl sie eigentlich für die ganzheitliche Nachhaltigkeit genauso wichtig sind wie die ökologischen?
Das ist wahrscheinlich der Hauptaspekt, ja. Aber es ist sicherlich zum einen das Problem, ich habe wenig irgendwie zum Greifen. Ne? Ich kann mich nicht an irgendwelchen, sagen wir mal, Tabellen, Einordnungen, Kriterien im Hinblick auf ein Intervall von zum Beispiel Tonnen CO2, die ausgestoßen werden oder was orientieren, sondern es ist halt so ein bisschen Kreativität gefragt. Und da tut man sich natürlich schon schwer, weil ohne Messbarkeit, ohne Vergleichbarkeit ist man erstmal auf sich allein gestellt. Und das ist natürlich eine größere Challenge, sodass man eigentlich fast sagen muss, wenn man soziale Aspekte im Hinblick auf Immobilien berücksichtigt und sich da auch irgendwie das auf die Fahne schreibt, dann gibt es eigentlich zwei Gründe, aus denen das herrühren kann. Ne? Zum einen, und das ist natürlich der, sage ich mal, fast der Optimalfall, dass man so ein bisschen intuistisch veranlagt ist, dass man sagt, wir sind halt ein zum Beispiel Unternehmen, was sich seit jeher sehr mit sozialen Fragen beschäftigt. Uns ist es einfach wichtig. Das kann natürlich der Fall sein. Das andere, woher das aber natürlich auch herrührt, ist so ein bisschen jetzt gerade in letzter Zeit so eine Gesamtentwicklung, die sich ergeben hat. Kann man ja auch aussprechen, wie es ist. Die Menschen hier in Deutschland werden immer älter und werden, gerade wenn man jetzt die Generation derjenigen, die wirklich inzwischen in ein hohes Alter kommt, betrachtet, halt immer mehr auch Bedarf an Pflegeeinrichtungen, an irgendwelchen betreuten Wohnen und dergleichen haben. Das heißt, da muss man eigentlich wirklich ja schnell handeln, aber es ist halt schwer, weil es einfach immer teurer wird.
Und jetzt sind ja aber auch gerade diese sozialen Bedürfnisse, wie du ansprichst, altersgerechtes Wohnen oder eben auch sozialer Wohnungsbau, das sind ja tendenziell ja auch die Bereiche, bei denen auch die Renditen geringer sind und geringer ausfallen. Ist das nicht eigentlich ein Konflikt, der Immobilieninvestor, der das Interesse an der Rendite hat versus dem, was man eigentlich unter diesen sozialen Aspekten benötigen würde? Wie kann man denn mit der Herausforderung aus deiner Sicht umgehen?
Ja, das ist ja aber ja eigentlich, das ist das Gleiche wie bei ökologischer Nachhaltigkeit ja auch. Das heißt, wir müssen Geld in die Hand nehmen für etwas, was uns jetzt erstmal nicht unmittelbar auch höhere Rendite bringt. Also das ist nun mal der Fall. Und um dem gerecht zu werden, muss man natürlich auf der einen Seite überzeugende Konzepte entwickeln. Ne, man muss also sagen, hier, das ist unsere Strategie und die besteht darin, dass wir jetzt hier zum Beispiel etwas sanieren oder dass wir etwas neu bauen, was von vornherein für solche Gruppen gedacht ist. Also was von vornherein ein durchdachtes und ein wirklich weit entwickeltes und konzipiertes, eine konzipierte Strategie ist, die dann am Ende, und da muss man natürlich dann, dafür gibt es Expertinnen und Experten, die sowas natürlich im Detail auch sehr gut darstellen können, die dann im Ergebnis dazu führen, dass wir also ganz neue Gruppen vielleicht auch erschließen, Mietergruppen, aber auch Investoren, die es so vielleicht bisher noch nicht jetzt in diesem Bereich, in dieser Masse gibt, die aber auch ein ganz hohes, das muss man ja auch sagen, Kapital aufbringen und auch investieren werden, sodass sozusagen Geld ein bisschen, klingt jetzt vielleicht sehr, sehr, sehr fast schon pathetisch, aber dass neues Geld in so einen Kreislauf gebracht wird, was sich dann eben auf lange Sicht viel mehr auszahlt, als immer nur das bereits Bestehende weiter zu verfolgen. Und da ist es nun mal so, dass demografisch ändert sich vieles und man wird sehen, dass auch die Interessen der Anleger, der Investoren natürlich sich auch damit einhergehend ändern werden. Und das Gleiche war ja beim Ökologischen auch, ne? Und das ist halt rasant geändert, weil inzwischen, wir haben ja da auch drüber gesprochen, schon öfter, ist es ja so, dass man bei Beratungsgesprächen, zum Beispiel bei Anlageberatung oder sowas, man muss zwingend immer sich entscheiden, will man nachhaltig investieren oder nicht. Berater müssen danach fragen, man muss das dokumentieren, man muss sozusagen seine Präferenzen dahingehend äußern. Man ist nicht verpflichtet, Geld nachhaltig zu investieren. Das ist klar, das wird es und kann es natürlich so nicht geben. Aber man wird gefragt und man muss seine Präferenzen dahingehend äußern. Und man sieht also, da ändern sich Sachen also so enorm, dass es wichtig ist, einfach schon so ein bisschen vielleicht vorausschauend zu denken und dem eben ja schon oder dem Genüge zu leisten, bevor es eigentlich zu spät ist, man nur noch reagieren kann.
Jetzt sprichst du ja einen ganz wichtigen Aspekt an, nämlich in der Investition wird heute ein Kunde auch danach gefragt, zu sagen, möchtest du Nachhaltigkeit berücksichtigt haben bei deinem Investment? Und bei der ökologischen Nachhaltigkeit haben wir dieses Framework, um am Ende auch zu sagen, was definieren wir denn unter ökologischer Nachhaltigkeit? Was heißt es am Ende? Das ist bei der sozialen Nachhaltigkeit ja noch nicht in dem Umfang vorhanden und auch noch nicht etabliert im Markt. Wie siehst du denn da die Perspektive aus dem regulatorischen Rahmen und der Berücksichtigung sozialer Immobilienanlagen? Was wäre denn hier nötig, um hier ein Äquivalent eigentlich zu schaffen?
Ja, das ist natürlich der nächste Grund. Es ist ganz richtig, was du sagst, dass man sich, und haben wir ja eigentlich auch schon angesprochen, dass man sich natürlich schwer an irgendwas orientieren kann. Also es gibt keine richtigen Rahmen, Regelwerke, die sich jetzt auf soziale Aspekte fokussieren, ne? Und jetzt entwickelt sich aber, gibt ja jetzt neue EU-Kommission auch, die so langsam eingesetzt wird. Aber man hat so schon auf europäischer Ebene erkannt, das passt irgendwie alles noch nicht so sehr, sondern wir müssen da was tun. Gleichzeitig ist natürlich klar, sowas dauert. Und gerade das sage ich immer auch unseren Mandanten, und es ist auch so ein bisschen erstaunlich, momentan wäre halt eine Zeit, wo man wirklich selbst auch viel mitgestalten könnte und wo man sozusagen ein relativ, ja, ich will nicht sagen einfach, aber mit vielleicht nicht so viel Aufwand verbunden wie im ökologischen Bereich, so eine Art eigenen Standard schon mal setzen könnte, weil man sich eben nicht an ganz starre, festgezurrte Kriterien halten muss, sondern man kann so ein bisschen für sich eine überzeugende Strategie entwickeln und dann sagen, ich habe also für mich jetzt zum Beispiel festgelegt, mein Investment soll so sozial sein, dass ich zum Beispiel, ich weiß nicht, 50% mietpreisgebundenen Wohnraum und den Rest in gewerblichen Wohnraum habe, der aber dann gewisse Ausschlusskriterien, was die Mieter betrifft, beinhaltet. Und schon hat man ja seine sozial nachhaltige Strategie festgelegt, die man natürlich dann einhalten muss, aber mit der man zumindest mal so in den Markt treten kann. Und da ist so relativ viel Zurückhaltung noch irgendwie gegeben momentan, was eigentlich verwundert, weil es würde sich lohnen, vielleicht ja ein bisschen mutiger zu sein, mal ein bisschen nach rauszugehen und sagen, hier, wir sind wir und wir haben unser Konzept. Man ist dann natürlich daran gebunden, aber man kann eben wirklich auch mitgestalten, ja.
Liegt es vielleicht an der Sorge der Branche daran, dass man heute für sich soziale Kriterien definiert, die einem in ein paar Jahren im Zweifel überholt werden und man dann mit einem Produkt dasteht, bei dem man soziale Nachhaltigkeit versprochen hat, was dann regulatorisch aber aus dem Raster fällt?
Ja, das ist ein fairer Punkt natürlich. Also das ist mit Sicherheit absolut der Fall, da hast du recht. Da kann man auch sozusagen diese Sorge kann man verstehen. Es ist aber eigentlich kein Argument dagegen, weil in allen anderen Bereichen kann das natürlich genauso passieren. Wir haben jetzt viel irgendwie als anderes Beispiel den Umweltbereich genommen. Auch da, diese technischen Bewertungskriterien, die werden ja immer wieder angepasst und es werden immer wieder Kriterien einfach rausgeworfen und es kommen plötzlich neue hinein, ne? Also wenn man sich jetzt den CO2-Ausstoß, da hat man sich immer an irgendwelchen Tools orientiert, die gibt's jetzt einfach nicht mehr. Also man hat natürlich nie eine Sicherheit, dass sich was verändert. Was man aber hat, ist so eine Art eben Selbstbezug oder eine Art Selbstverpflichtung auch, an der man sich orientieren kann und wo man auch immer offen und transparent sagen kann, wir haben zumindest jetzt momentan diese Ziele, die wir von vornherein in unserer Strategie aufgenommen haben, verfolgt und eingehalten. Und da kann natürlich niemand einem einen Strick daraus machen. Es kann jederzeit mal passieren, dass man sagt, sowas wie, ich weiß nicht, Barrierefreiheit ist jetzt plötzlich zählt einfach nichts mehr oder wird in keiner Hinsicht mehr als Kriterium anerkannt, weil das ist sowieso schon was völlig Selbstverständliches inzwischen. Also es gibt einfach gar keine nicht barrierefreien Objekte mehr. Mhm. Klar, dagegen ist man nie gefeit, aber das ist nun mal in allen Bereichen so. Und ich glaube, so ein gewisses Risiko, das geht man natürlich jetzt gerade, wenn es um Finanzanlagen und Strategien in der Hinsicht geht, immer ein. Und das muss man auch immer eingehen, sonst wäre es ja keine Strategie. Ne? Strategie beinhaltet ja auch einfach immer so eine Art Zukunftsprognose auch. Also da glaube ich, davon sollte man sich jetzt nicht zu sehr beeindrucken lassen, zumal man ja auch nicht, also es ist ja nicht so, dass auf weder auf europäischer noch auf nationaler Ebene in irgendwelchen stillen Kämmerlein sagen wir mal, Gesetze oder Verordnungen geschrieben werden und dann kommt plötzlich vom einen auf den anderen Tag, kommt es heraus, wird irgendwie verteilt, per Post verschickt und sagt, so und jetzt müsst ihr hieran euch alle halten, sondern sowas sind ja immer auch wiederum transparente und offene Verfahren. Da wird ja auch viel mit Verbänden, mit irgendwelchen anderen Stakeholdern gesprochen und natürlich auch Interessensvertreter aus der Immobilienbranche, aus der Fondsbranche und so weiter, die sind ja beteiligt daran und die merken ja, was im Markt vorgeht. Und da wäre ja niemandem geholfen, wenn man jetzt genau irgendwelche Entwicklungen, die sich einfach durch die Wirtschaft jetzt schon ohne groß regulatorische Vorgaben ergeben haben, einfach wieder einstampft und sagt, das wollen wir aber so überhaupt nicht. Ne, da ist ja niemandem geholfen. Also ich glaube, auch dieses Risiko sollte man nicht zu hoch bewerten. Ja.
Du sagst also keine Scheu davor, jetzt ein Produkt aufzulegen mit sozialer Nachhaltigkeit, auch wenn diese Kriterien heute noch nicht so klar in irgendwelchen Regulierungen stehen, wie man es aus der ökologischen Seite heraus kennt, weil es wird sich sowieso verändern und ESG ist, wie wir es ja auch immer in unseren Projekten gesagt haben, ein dynamisches Umfeld, das sich weiterentwickelt und bei dem man sowieso bereit sein muss, auch Veränderungen in seinen Investitionen und Produkten mitzugehen, oder?
Ja, ganz genau. Oder sogar noch positiver gesagt, gerade jetzt da vorangehen, weil man eben wirklich so ein bisschen dann mit vielleicht ein bisschen Überzeugung und mit Enthusiasmus auch eben was gestalten könnte jetzt. Und dann kann man vielleicht plötzlich mit seinem Produkt einen neuen Standard, eine Benchmark setzen. Und, und so eine Zeit, so eine interessante irgendwie, so ein interessantes Zeitintervall, das gibt es ja nur ganz selten. Weil ganz schnell wird sich dann irgendwie einfach, sei es jetzt durch Standard, also durch Marktentwicklung ein Standard ergeben oder wenn natürlich dann auch regulatorisch Vorgaben gemacht werden. Aber momentan ist es halt noch wirklich sehr offen und man hat viele Möglichkeiten.
Also wir nehmen mit für unsere Hörerinnen und Hörer, First Mover durchaus gern gesehen, nicht nur im Kundengeschäft, sondern auch in dem Fall von der Aufsicht, dass man sich da engagiert und dieses neue Thema damit auch vorantreibt. Ist doch genau gut zu hören.
Solange es natürlich durchdacht und ordentlich konzipiert ist. Aber dafür gibt es ja dann dich, Manuel.
Und uns in dem Fall in der Kombination in diesen Konstellationen. Ja.
Sowieso, ja.
Jetzt haben wir sehr stark ja so eigentlich aus der Produzentenperspektive uns unterhalten. Was ist denn so die Chance für den Investor am Ende des Tages? Weil ich habe ja vorhin gesagt, rein renditemäßig, ja, und auch schön, wenn ich eine intrinsische Motivation habe, zu sagen, ich möchte sozial mich engagieren. Aber was ist denn darüber hinaus? Wie ist denn die Profitabilität nach vorne für einen Investor? Was bringt es dem denn langfristig vielleicht auch?
Ja, also das ist, ich hatte es ja auch schon ein bisschen angesprochen, es ist so, dass man eben gerade langfristig sehen muss, ist natürlich im Sozialen ein großer Werterhalt zu erwarten. Ne? Also diese ganzen Umstände aus Population, aber auch, darf man jetzt auch nicht verkennen, natürlich geopolitische Unsicherheit, all das führt natürlich schon so, dass Investitionen in soziale Belange, die eben das, wir hatten es ja gesagt, das Leben der Menschen auch verbessern, dass die natürlich immer mehr auch gefragt werden. Also langfristige Stabilität ist ein Kriterium, was immer wichtiger werden wird bei Immobilien und wird auch immer mehr steigen. Und die Nachfrage gerade nach zumindest einem Teil sozialer Immobilien steigt ja jetzt schon spürbar an. Also gerade dieses Thema Pflege, soziale Immobilien in Bezug auf betreutes Wohnen oder auch eben, es gibt ja dann diese Wohnprojekte, wo man so in Wohngemeinschaften auch im älteren Alter oder mit körperlichen Einschränkungen lebt. Das wird natürlich immer wichtiger und wird mit steigendem Alter, mit dem demografischen Wandel auch immer mehr an sozusagen dann ja Nachfrage erhalten. Daneben ist natürlich auch immer wichtig, dass man hier auch so eine Art ja Risikostreuung eigentlich als Investor irgendwie in sein Portfolio mit einbringen könnte, weil ist natürlich so, dass künftige Risiken in sozialen Projekten auch deutlich geringer sind, als es eben in nicht sozialen Projekten der Fall ist. Ne? Und wenn man hier eben bereits im Vorfeld diese gerade durchaus aufgeführten sozialen Trends irgendwie analysiert und sagt, ja, wir wissen eben, das entwickelt sich dahin, dann ist auch ein Wertverlust eigentlich deutlich unwahrscheinlicher, als es eben bei nicht sozial berücksichtigenden Immobilien der Fall ist. Ne? Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, den ich immer so auch aufführe, dass man natürlich sagen muss, man hat halt auch ein gewisses Vertrauen, was man dadurch schafft. Ne? Also es ist ein ganz anderes Standing, wenn man sagt, ich habe hier ein Produkt, ein Immobilieninvestment, was eben auch wiederum im Unterschied zu vielen anderen soziale Kriterien berücksichtigt. Ne? Das ist also was, wo man einfach sagt, gut, da ist irgendwie ein ganz anderer Blick dann darauf. Ich merke, das ist soziale Verantwortung, die irgendwie auch ernst genommen wird und so weiter, wird natürlich zu Vertrauen von irgendwie allen beteiligten Personen und Personengruppen führen. Also sowohl der Anleger selbst, aber eben auch, wenn es um Geschäftsbeziehungen geht, wenn es um potenziell dann irgendwie künftige Investoren, Partner, aber eben auch die zum Beispiel Aufsichtsbehörden oder dergleichen geht. Man hat also so ein bisschen eine andere Reputation, als es vielleicht der Fall wäre, wenn wir eben nicht soziale Kriterien ja berücksichtigen. Und all das zusammen führt also schon zu einem Alleinstellungsmerkmal, würde ich fast sagen, bei sozialen Immobilienanlagen, die sich natürlich dann auch auf die Rendite auswirken, bezogen auf diese jeweils einzelnen Punkte. Also, dass ich sage, hier ist einfach weniger Wertverlust zu erwarten. Hier haben wir eine gewisse Streuung des Risikos auch. Und hier haben wir auf jeden Fall nach außen gesehen eine hohe Transparenz und ein hohes Vertrauen, was eben nach außen dann strahlt und somit eigentlich auch in Zukunft, ja, was mit sich bringt.
Also würdest du sagen, dass diese Aspekte auch ausreichend sind, um entsprechend die Investition in soziale Immobilien zu stärken? Oder würdest du sagen, da bräuchte es eigentlich noch mehr an beispielsweise Förderungen oder Ähnlichem, um hier den Anreiz zu setzen und zu sagen, ich investiere bewusst in diese Art von Objekten beziehungsweise Nutzungsarten?
Klar, also so ehrlich muss man sein, ohne irgendwie auch das, was dafür getan wird von außen, ist es natürlich immer schwer. Und es wird immer Vorreiter geben, es wird immer auch die Überzeugungstäter geben, die sagen, das hier ist mein Ding und hier, ich stehe mit allem dahinter. Aber wenn natürlich, wie sagt man so, es ist Investoren, wie aber auch einfach Menschen insgesamt, sind halt eher erstmal ein bisschen träge und sind auch ein bisschen scheu und bleiben so in ihrem Häuschen auch sitzen, in ihrem Schneckenhaus, wie man so sagt. Und um das wirklich dann, um da mal so einen Push zu geben, wäre natürlich sehr wichtig, dass auch von extern hier Förderungen erfolgen. Das ist zum einen, wird es bereits gemacht im Hinblick auf eben Rahmenbedingungen, die gesetzt werden. Das hat man erkannt. Da arbeitet man daran. Es wird sicherlich auch, sagen wir, mittel- bis langfristig eine soziale Taxonomie geben, die dann genaue Kriterien auch aufstellt. Aber genauso müsste es natürlich auch seitens derjenigen, die eben hier viel, ich will jetzt nicht sagen Macht, aber viel Gestaltungsspielraum auch haben, müsste es natürlich schon auch den ein oder anderen sozusagen Anstupser geben. Und das können dann natürlich Förderungen durch irgendwie die Politik sein, in steuerlicher Hinsicht hat oder auch in irgendwie dem, dass es dann schneller geht im Hinblick auf das Auflegen neuer Produkte. Sowas wäre natürlich sehr, sehr hilfreich, das ist klar. Also nimmt man natürlich gern.
Es stehen auf der anderen Seite natürlich auch entsprechende Aufwände dagegen, wie wir vorhin gesagt haben, ne? Also auch um das Ganze dann im Rahmen der Vermietung etc. auch in der Objektentwicklung zu berücksichtigen, stehen ja auch Aufwände für die Gesellschaft dahinter. Und vielleicht ist es genau da, dann die entsprechende Kompensation dann auch darüber zu bringen, zu sagen, das wird irgendwo ersetzt. Und
hast du recht, ja.
Ist eben die Frage, wie kriege ich es attraktiv, sodass sowohl die Produktentwickler, also sprich Asset Manager, bereit sind, dafür auch diesen Aufwand mitzugehen. Auf der anderen Seite aber auch die Investoren dann bereit sind, diese Entwicklung natürlich mitzugehen und zu berücksichtigen in ihrer Renditeerwartung. Ja. Gibt es denn so spannende Projekte, wo du sagen würdest, ja, da hat man wirklich erfolgreich schon sozial nachhaltige Immobilien geschaffen? Gibt es da Beispiele?
Ja, also wir haben ja hier schon jetzt eine durchaus relativ lange, also ich meine bezogen auf jetzt zumindest ein paar Jahre gesehen, Kunden auch begleitet und haben hier auch schon teilweise neue Projekte irgendwie mit in Angriff genommen oder eben auch bereits bestehende Projekte so ein bisschen umstrukturiert. Es gibt so ein paar Sachen, die ich ganz cool fand, ohne da jetzt natürlich genauere Details zu nennen, aber wir haben so mit einem Mandanten mal, die hatten so relativ viel in Innenstadtlagen bestehende Gebäude auch in ihren Portfolien. Und da haben die sich dann eben, oder fast sagen wir gemeinsam uns irgendwie so eben so ein bisschen darauf verschrieben, zu sagen, wir wollen hier jetzt ganz neue Begegnungsstätten irgendwie schaffen. Und dann werden wir da besondere irgendwie soziale Räume einrichten, irgendwie zum Beispiel Jugendzentren oder sowas machen. Im ersten Stock ist dann irgendwie vielleicht noch ein, was weiß ich, lass es ein Escape Room oder sowas sein, wo man eben dann mit Familie zusammenkommen kann und hier irgendwas spielt. Und darüber sind dann zwei Stockwerke irgendwie so Coworking Spaces oder sowas, wo eben dann auch die arbeitende Bevölkerung irgendwie zusammenkommt, sodass es eigentlich genau dazu geführt hat, und da gibt es eben auch wirklich inzwischen schon echt wirklich greifbare Erfolge, dass so diese Zentren wiederbelebt wurden, plötzlich in deutschen Städten, wo man eigentlich sich kaum mehr irgendwie jetzt so hin verirrt hat an einem normalen Tag, weil halt nichts irgendwie geboten war. Und das Ganze eben wirklich unter dem Aspekt soziales Kriterium, hier eben Zusammenkunft der Bevölkerung, Wiederbelebung der Innenstädte und damit eben auch wirklich, ja, also die gesamte Gemeinschaft irgendwie positiv wiederzugestalten. Das war sowas, so ein erstes wirklich rein auf soziale Faktoren beschränktes Vorhaben, wo man von vornherein, also wo wirklich einfach nur eine reine Wiese ist, schon sagt, okay, hier ist uns ganz wichtig, dass wir so eine richtige soziale Durchmischung am Ende schaffen. Also wir wollen wirklich einen Querschnitt der Bevölkerung hier auf unserem neuen Quartier haben und das bezieht sich dann eben nicht nur auf Wohnungen, also klar, man hat dann, es gibt immer so eine Art, es gibt so Drittelmix, ich weiß nicht, ob das irgendwie schon was sagt, wo man sagt, wir wollen eben, ein Drittel muss immer um Mietpreis gebunden sein, das andere muss gewerblich bestehen und das dritte kann dann eben sozusagen an die freie Investoren rausgehen. Und was ich jetzt gerade, deshalb kommt mir das jetzt nur gerade noch, also wirklich kürzlich daran gearbeitet habe, war so ein Mehrgenerationenhaus. Also da war es dann wirklich so, dass man eine Art normales Wohnhaus eigentlich geplant hat. In dem Fall war es kein Neubau, sondern eine Umgestaltung von einem früher als Bürogebäude genutzten Haus. Und das ist eben jetzt so ein Mehrgenerationenwohnen, wo also, das muss man sich mal vorstellen, wo wirklich von vornherein vertraglich festgeschrieben ist, dass es eben auch zumindest zu einem Großteil so gestaltet werden soll, dass eben Menschen dort einziehen, Mieter sind zum Beispiel, also ihre Miete auch bezahlen, ganz normal. Und eben gleichzeitig jüngeren Menschen, also das sind dann Leute, die irgendwie eben Bedarf an Hilfe haben, jüngeren Menschen für Hilfe eben auch Wohnung dann anbieten, nicht? Also die mieten sozusagen irgendwie hier eine gewisse Fläche an Wohnraum an. Und es wird dann ausgeschrieben, dass man eben hier für gewisse Tätigkeiten, die dann erfolgen, also sei es einkaufen, aber vielleicht auch irgendwie mal putzen oder sogar Essen zubereiten oder sowas, dann eben andere Leute, die darauf in gewisser Hinsicht angewiesen sind, eben dafür dort wohnen können und dann eben entweder weniger oder sogar gar keine Miete zahlen müssen. Deshalb auch wirklich Wohnen für Hilfe war immer so der Slogan, der dann da propagiert wurde. Und das ist natürlich auch was ganz Neues, was so irgendwie so ein wirklich aus meiner Sicht echt cool durchdachtes Konzept irgendwie ist, was sicherlich auch, da habe ich überhaupt keine Zweifel, enorm erfolgreich angenommen werden wird, weil man genau sowas eben braucht und weil das dazu führen wird, dass eben auch wieder plötzlich ganz neue Begegnungen so irgendwie zustande kommen. Ja.
Also hört sich nach einem extremen oder nach insgesamt sehr spannenden Konzepten an, auch ganz abseits von dem, was man so typisch im sozialen Immobilienbereich im Kopf hat, wie eben rein altersgerechtes Wohnen oder eben auch wirklich als sozialer Wohnungsbau, sondern innovative Konzepte, die eine Durchmischung auch in der Bevölkerung ermöglichen, aber natürlich auch nochmal ganz neue Kompetenzen bei denen verlangen, die diese Immobilien verwalten, beziehungsweise eben auch in die investieren. Siehst du da auch den Bedarf, entsprechend Know-how aufzubauen und sich da weiterzuentwickeln?
Korrekt. Also kann man jetzt natürlich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit vorhersehen, aber es wird sicherlich auch ganz neue irgendwie Kompetenzfelder geben, an die wir heute jetzt noch gar nicht denken und die es ja auch früher bereits gab, nicht? Wir hatten also, in letzter Zeit gibt es also ganz viele neue so ESG-Manager, ESG-Beauftragte, die irgendwie jetzt so langsam immer wichtiger werden und natürlich auch immer mehr Kompetenzen auch bekommen. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass es das irgendwie jetzt dann auch im sozialen Hinblick gibt. Mhm. Und es ist ganz klar, es ist jetzt nichts für sozusagen jedermann. Also es wird weiter natürlich auch die klassischen, sowohl eben Asset Manager, aber auch Investoren auf der anderen Seite geben, die sagen, wir wollen weiterhin das machen, was wir immer schon gemacht haben, da kennen wir uns aus und es passt auch. Und das soll ja auch so sein. Das ist ja nichts, was irgendwie jetzt mit Macht eingedampft werden soll. Aber es wird halt immer mehr durchaus innovative und dann dadurch aber eben auch spannende Herausforderungen und damit auch eben Kompetenzen, die also gefragt sein werden und man sich natürlich dann da auch so ein bisschen vielleicht seine eigene Spezialität fast zu eigen machen kann. Und das, glaube ich, ist auch was für einige ganz interessant und auch wirklich eben neue Möglichkeiten eröffnen könnte, ja.
Okay. Ja, ich glaube, wir könnten da noch uns sehr, sehr lange auch zu dem Thema sozialer Aspekte unterhalten. Vielleicht abschließend, aber auch, weil wir ein bisschen auf die Zeit ja auch schauen müssen, vielleicht eine abschließende Frage. Wie siehst du denn im ESG-Kontext nochmal dann das Thema Governance, gute Unternehmensführung? Hängt das aus deiner Sicht mit sozial zusammen oder wie ist da deine Prognose?
Ja, das hängt natürlich sehr stark zusammen. Ich würde sogar ein bisschen das Ganze noch erweitern und sagen, alle drei, sagen wir mal, Buchstaben von ESG, also das E für Umwelt, das S für Sozial und das G für Governance, also Unternehmensführung, die hängen alle zusammen. Man muss nur mal schauen, auch gute Unternehmensführung führt natürlich zum einen dazu, dass man positive und angenehme Arbeitsbedingungen bei sich im Unternehmen hat, dass man aber auch eben insgesamt die Auswirkungen des Unternehmens auf die Gesellschaft eben berücksichtigt. Und damit sind wir ja eigentlich schon bei den sozialen Kriterien, die wir genannt haben. Ein bisschen anders verortet ist es natürlich auch so, dass das Ganze dazu führt, dass man als Unternehmen mit einer guten Governance und einer ordentlichen Unternehmensführung auch wiederum nach außen viel Vertrauen schafft, Transparenz und so weiter ja erreichen kann, was dann wiederum eben, also vielleicht auch neue Möglichkeiten eröffnet in Bezug auf Investoren, die ihrerseits eben sagen, wir müssen hier auf eben zum Beispiel bestimmte Sachen in der Lieferkette oder sowas achten und da wissen wir einfach, bei Unternehmen XY sind wir auf der sicheren Seite. Ne?
Dominik, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch und die Einblicke in das Thema. Ich habe mitgenommen, wir brauchen keine Scheu zu haben, jetzt uns mit Produkten, mit sozialen Aspekten zu berücksichtigen und Asset Manager auch zu motivieren, die aufzusetzen. Von dem her, glaube ich, ist das ein gutes Ergebnis aus unserem Gespräch heute.
Ja. Passt ja auch in die Zeit, ne? Immer mutig sein und sozusagen sich nicht versteifen lassen oder irgendwie in so einen alten Trott verfallen, ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Absolut, genau. Unsere Kontaktdaten, die findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Dominik und ich haben auch im letzten Jahr ein White Paper zum Thema soziale Nachhaltigkeit verfasst. Das findet ihr auch online. Und Feedback, Meinungen, Kommentare wie immer gern über soziale Medien oder per E-Mail hinterlassen. Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert gern den Podcast, empfehlt ihn in eurem Netzwerk weiter und lasst uns natürlich auch sehr, sehr gern eine Bewertung da. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.